wir sind schon in der 5. Folge und es gibt einige Änderungen bei uns im Podcast-Format und wir haben heute auch ein super spannendes Thema mitgebracht und ja, ich bin wie gewohnt Falk.
Und ich bin Timo.
Und wir wollen ja heute über einige sprechen, Timo, und das allererste, was wir den Leuten da draußen, glaube ich, erstmal erklären müssen, ist, wir heißen anders.
Ja, das stimmt. Wir haben tatsächlich so ein bisschen überlegt und irgendwie festgestellt, Topson Electrified klingt zwar ganz nett, aber was ist passender? Und da haben wir uns ein bisschen, ja, so ein paar Namen überlegt und sind dann schlussendlich bei Elektrisch durch die Welt gelandet.
Ja, man muss ja auch sagen, wir hatten auch am Anfang so, wir haben ja ganz frisch angefangen mit Podcast das erste Mal. Wir machen ja schon, hatten wir glaube ich schon in der vorigen Folge mal so immer mal erwähnt, wir machen ja schon lange YouTube zusammen, haben viele Videos gemacht und wir haben einfach auch bei YouTube immer gemerkt, dass es ja nicht so ist, man fängt jetzt irgendwie einen YouTube-Kanal an oder einen Podcast-Kanal an und dann steht plötzlich alles und man zieht so ein Konzept 4 Jahre lang durch, ohne was zu ändern, sondern auch bei uns hat sich ganz viel geändert und wir haben uns am Anfang so ein tolles Konzept überlegt und wir haben dann angefangen, das zu machen und mittlerweile haben wir so gesagt so, irgendwie müssen wir das anders nennen und wir wollen auch das ein bisschen vom Format nochmal anpassen. Deswegen ist auch heute ein bisschen, hört sich ein bisschen anders an, weil wir nochmal an vielen Stellen was geändert haben und ich bin sehr gespannt, wie es ankommt.
Oh ja, ich auch. Aber ich glaube, lass uns mal in die Folge starten und damit hallo und herzlich willkommen bei Elektrisch durch die Welt.
Nun haben wir jetzt ja eigentlich schon mal das Namensthema geklärt, warum wir jetzt anders heißen. Jetzt sollten wir vielleicht nochmal drüber sprechen, über was wir heute überhaupt so ein bisschen diskutieren wollen und was wir den Leuten da draußen näher bringen möchten.
Wir haben ganz viele, also wirklich sehr, sehr viele Themenideen, die hier für den Podcast, glaube ich, noch sehr spannend werden. Aber wir dachten uns dann so ein bisschen, lass uns doch mal irgendwie über chinesische Elektroautomarken sprechen, weil wir persönlich haben mit NIO, also eine chinesische Elektroautomarke, haben tatsächlich schon so ein bisschen Erfahrung, aber wir haben uns mal gedacht, viele kennen die meisten Marken hier ja gar nicht, aber da passiert ziemlich viel in Asien und da wollten wir einfach mal einen Blick drauf werfen.
Ja, wir müssen gleich am Anfang sagen, die Recherche war schon spannend. Timo und ich haben sich wahrscheinlich echt durchs Internet geklickt und überall irgendwelche Seiten durchsurft und hier so ein paar Infos zusammenzubekommen, über die wir heute auch sprechen können. Ich finde das Thema in der Tat auch sehr interessant, weil man muss sich überlegen, 2020 wurden mal, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 20 Millionen neue PKWs in China zugelassen. Also das ist doch unfassbar, oder?
Ich finde das wirklich unfassbar. Also ich habe tatsächlich auch mal so ein bisschen recherchiert, was den Vergleich zu Deutschland angeht. Und da habe ich Zahlen aus 2019 gefunden. Und da gab es knapp 3.810.000 Elektroautos in China. Über 3 Millionen. Natürlich muss man das im Verhältnis zur Bevölkerung setzen. Das waren so, wenn man es praktisch pro Bürger berechnet, 2,7% der Bevölkerung, was jetzt erstmal gar nicht viel klingt. Aber in Deutschland sind wir noch deutlich, deutlich, deutlich drunter, nämlich bei 0,28%. Bei uns gab es lediglich 230.000 Fahrzeuge. Und also einfach dieses Verhältnis finde ich schon krass und das wird ja immer stärker. Also es war ja 2019 noch relativ schwach, aber inzwischen geht die Schere weiter auseinander.
Ja, China hat aber auch schon angefangen, viel früher zu subventionieren. Ne? Also es war schon, also was die da an Start hingelegt haben und gesagt haben, wir wollen jetzt die Elektromobilität pushen. Da sind sie jetzt so ein bisschen wieder zurück. Da haben sie die Subventionen ein bisschen zurückgenommen. Aber trotzdem, der Markt ist immer noch stark. Und jetzt aufgrund dieser Zahlen versteht man dann auch irgendwo, dass die deutschen Autohersteller ja auch so wahnsinnig abhängig sind, ne, von China.
Ja, absolut. Also insofern, ich finde das wirklich spannend, weil wir haben auch zwei Unternehmen in der Recherche gehabt. Einmal SAIC und einmal Geely, die ja heute schon in Europa aktiv sind und teilweise mit Marken, wo es der ein oder andere vielleicht gar nicht erwartet hat. Also in China gibt es tatsächlich, mit Geely finde ich das besonders beeindruckend, eine Marke, beziehungsweise ein Hersteller eher gesagt an der Stelle, der Marken wie Volvo oder Polestar besitzt. So. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich kann mich noch erinnern, in den fast allen US-amerikanischen Filmen hat man Volvos. Wenn man jetzt wüsste, das sind im Grunde mehr oder weniger chinesische Autos. Ich weiß nicht, ob das dann immer noch so wäre.
Ja, apropos amerikanische Filme, ich habe jetzt mal drauf geachtet. Ich weiß nicht warum, aber es kommt mindestens irgendwie gefühlt in jedem amerikanischen Film ein Saab drin vor, obwohl es die Marke auch nicht mehr gibt. Also es ist echt spannend und ich weiß immer nicht warum. Ich denke so, ich sitze da und denke so, ach guck mal, da ist schon wieder ein Saab. Ich weiß nicht, was die Amerikaner mit Saab und Volvo haben, aber Volvo gehört tatsächlich Geely und Geely ist damit ein chinesisches Unternehmen.
Ja, das ist, also ich persönlich muss sagen, der Saab fällt mir mal gar nicht so sehr auf, weil ich habe das tatsächlich nie so mitbekommen. Also ich kenne natürlich Saab und ich weiß nicht, ob du zufällig sicherlich die TV-Serie Pastewka guckst oder kennst. Da kam auch immer der Saab vor. Der Hauptcharakter ist auch immer Saab gefahren, daher kenne ich das. Aber ansonsten ist Saab bei mir ziemlich vorbeigegangen. Aber Volvo mit Polestar nicht. Und als ich das erste Mal herausgefunden habe, ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass es von Geely ist und insofern im Grunde chinesisch, dachte ich mir halt auch so ein bisschen, okay, das habe ich jetzt einfach nicht erwartet, dass teilweise chinesische Unternehmen schon ziemlich weit im europäischen Markt drin sind. Bei Geely gehört ja zum Beispiel auch noch die London EV Company hinzu, also die diese ich sag mal schon kultigen fast Elektro-Taxis in London produziert, beziehungsweise für London, inzwischen auch woanders, zum Beispiel Clever Shuttle oder so nutzt sie auch. Aber das war auch so einer der Auslöser, weshalb wir uns gedacht haben, das ist doch eigentlich mal spannend, da näher drauf zu gucken, weil neben Geely gibt es natürlich noch ganz viele andere Marken und Unternehmen.
Ja, es gibt natürlich noch ein paar in China. Was ich aber auch bei Geely zum Beispiel interessant finde, ist, dass es einer der 14 größten Automobilhersteller der Welt ist. Also wir reden ja nicht nur drüber, dass sie in Europa bekannt sind, sondern auch welche Größe sie haben. Wir werden ja heute auch noch ein bisschen über SAIC sprechen, die ja noch größer sind im Endeffekt als Geely. Und was auch schwierig ist bei der Recherche, wenn man zu den chinesischen Autokonzernen recherchiert, ist es nicht so wie im europäischen Markt. Man hat zum Beispiel, weiß ich nicht, BMW, und BMW geht man in die aktuellen Verkaufsstatistiken bei denen und sieht sofort, okay, die haben von jedem Modell X Summen an Autos verkauft. In China gibt es jetzt bis 2022 noch einen sogenannten Joint-Venture-Zwang. Das heißt, wenn man als deutscher Hersteller nach China gekommen ist, musste man sich in der Regel einen Partner suchen, mit dem man diese Autos vor Ort zusammen produzieren kann. Und dadurch ist das manchmal ein bisschen verzwackt in der Recherche, weil du musst immer genau gucken, was ist jetzt eigentlich so die eigene Modellmarke. Ich finde bei Geely, Timo, übrigens, das ist noch relativ einfach, weil sie halt diese ganzen verschiedenen Marken haben und da so ihr eigenes Markenuniversum haben, was ja so ähnlich ist, sag ich mal, wie Volkswagen. Aber zum Beispiel bei SAIC, ich bin da fast verzweifelt dran, weil es war einfach so, okay, das sind jetzt ihre eigenen Autos, das ist jetzt die Kooperation, dieses Joint Venture mit Volkswagen, das ist die Joint Venture jetzt mit General Motors, da haben sie auch noch eigene Marken wie MG, und das ist so, okay, welche Statistik nimmt man jetzt, über die wir beide jetzt hier in diesem Podcast sprechen können, weil es ist dann im Endeffekt immer so, wo ich denke, okay, was ist jetzt die korrekte Zahl? Ich weiß es einfach nicht.
Ja, also das ist mir tatsächlich auch häufig aufgefallen. Also wir haben insgesamt über 4 Unternehmen fokussiert, recherchiert, und ich fand das so spannend, dass bei diesen 4 Unternehmen tatsächlich mindestens, wenn nicht sogar noch mehr, mindestens 10 Marken hinterstecken. So, also insofern, das ist ein wirklich lustiges Hin und Her. Und zum Beispiel bei NIO, die wir schon am Anfang kurz erwähnt haben, ist es auch so, dass NIO, was jetzt nicht so super ungewöhnlich ist, aber da ist es halt auch so, NIO produziert die Fahrzeuge selbst gar nicht. Also NIO designt sie, entwickelt sie, aber die Produktion findet dann tatsächlich von einem anderen, und ich zur Sicherheit spreche ich es jetzt nicht aus, aber von einem anderen chinesischen Unternehmen statt. Und das finde ich auch total spannend, oder wo du schon SAIC jetzt auch ein, zwei Mal kurz angesprochen hast, aus Deutschlands Sicht ist vielleicht eins der spannendsten Joint Ventures da mit Volkswagen, weil jetzt, es war auch, glaube ich, erst letzte Woche, also so Ende März oder so, wurde tatsächlich bekannt gegeben, dass der VW ID.4 X heißt er dann in China, tatsächlich mit SAIC zusammen rausgebracht wird. Also dass genau dort halt dann diese Joint Ventures greifen, damit dann in China deutsche Fahrzeuge veröffentlicht werden können.
Ja, und der ist sogar ein kleines bisschen noch anders als der deutsche ID.4. Also der hat noch so ein paar Modifikationen speziell für China. Es ist natürlich immer so, ich sag mal jetzt fraglich, dass man diesen Zwang hat, weil was man bei SAIC wissen muss, im Gegensatz zu den anderen Unternehmen, die wir heute sprechen, ist SAIC tatsächlich ein Staatsunternehmen und damit direkt unter der Kontrolle der chinesischen Staatsregierung. Und das ist wahrscheinlich aus europäischer Sicht eher sehr ungewohnt, weil das Konstrukt Staatsunternehmen kennen wir ja eigentlich nicht mehr. Wir haben ja eigentlich nur noch Privatunternehmen, und gerade Autounternehmen sind ja eigentlich nur noch Privatunternehmen. Das heißt, das ist da mal schon so ein bisschen mit, ich sag's mal vorsichtig, mit so einem kleinen gewissen Geschmäckle, was man immer bei SAIC dann auch hat, dass es halt tatsächlich ein Staatsunternehmen ist. Ansonsten finde ich bei SAIC noch sehr interessant, vielleicht nicht nur die Partnerschaft mit Volkswagen oder General Motors, sondern es gehört auch eine sehr berühmte Marke mittlerweile zu dem SAIC-Konzern, nämlich MG. Und das war ja sozusagen mal ein sehr traditioneller englischer Hersteller, die ja sehr glorreich untergegangen sind. Und tatsächlich ist SAIC über so ein paar Umwege an die Namensrechte gekommen und produzieren jetzt tatsächlich weiter unter den Namen MG. Und das ist halt spannend, dass sie das schon seit 2007 eigentlich machen und immer mal wieder auch in Deutschland das auftaucht, dass die hier mehr Bekanntheit bekommen sollen. Aber bis jetzt hat man noch nicht so viel gehört.
Ja, also was ich so mitbekommen habe, ist, dass tatsächlich in Großbritannien MG mit dem ZS-EV schon relativ bekannt einfach ist. Also nicht, dass es jetzt auch irgendwie an Tesla, glaube ich, ranreicht, aber es ist einfach relativ bekannt. Und in Deutschland soll der, glaube ich, jetzt auch starten. Also ich denke mal, dass MG mit der Zeit jetzt auch immer mehr Bekanntheit bekommen wird, also auch in deutschsprachigen Regionen. Aber das stimmt, bis dato ist tatsächlich MG, ich glaube, wie gesagt, was Europa angeht, in Großbritannien hauptsächlich vertreten.
Ja, aber bei Zeit müssen wir unbedingt über dieses tolle kleine Auto sprechen. Dieses Mini-Elektromobil. Ich versuche es auszusprechen. Also bitte seid mir nicht böse, wenn es vollkommen falsch ist. Und es wird vollkommen falsch sein. Ich probiere es trotzdem. Das ist der Wuling Hongzhuang Mini-EV. Und das ist 120.000 Mal verkauft worden, knapp in 2020. Und ist damit eines der erfolgreichsten Elektroautos. Finde ich echt faszinierend. Habe ich noch nie was gehört von diesem Auto.
Ich auch nicht. Ich fand es auch so spannend, dass es wirklich offiziell auf den zweiten Platz fällt in der Liste der am meisten verkauften Elektroautos, beziehungsweise da fallen auch die Hybridautos in die Liste mit rein, vom letzten Jahr. Also es ist das zweiterfolgreichste Elektroauto tatsächlich des letzten Jahres. Und das finde ich schon, das zeigt, wie wichtig der chinesische Markt ist, selbst wenn Fahrzeuge nur in China verkauft werden.
Wir müssen einmal klären, wie in China die Elektroautos benannt werden, weil die fallen nämlich alle unter einer speziellen Kategorie. Die heißen nämlich alle New Energy Vehicles. Und das ist mal ganz wichtig, auch in den Statistiken, wenn man mal guckt in den offiziellen chinesischen Statistiken, wie viele Elektroautos immer so verkauft werden. Und dieses kleine Mini-Elektroauto hat es gut bewiesen mit 120.000 Stück, dass Elektromobilität auch in China schon ein Stück weit angekommen ist. Aber mal so insgesamt gesprochen wurden in 2020 über 1 Million Elektroautos zugelassen in China. Und das ist ja eigentlich das Ziel, was wir auch in Deutschland haben, bis 2030, glaube ich, oder?
Oh Gott, da fragst du mich was. Ich glaube schon, ja. Ich erinnere mich dunkel. Wir hatten ja auch mal in einer Folge drüber gesprochen, glaube ich. Genau, also das sind schon, natürlich darf man auch immer nicht vergessen, dass rein prozentual ist das natürlich irgendwo auch ein Stück weit logisch, dass China da schon weiter ist als Deutschland, weil man muss es natürlich auch immer ein bisschen an die Bevölkerung anpassen. Aber dennoch treibt die chinesische Regierung die Investitionen stark voran, zwingt in gewisser Weise Autohersteller auch dazu, elektrische Fahrzeuge zu bauen, anstatt eben die wie bisher standardmäßig gebauten Verbrenner. Aber es gibt ja nicht nur dieses Staatsunternehmen, dieses große SAIC-Unternehmen oder auch Geely. Es gibt ja noch deutlich mehr, hatten wir ja schon ein paar Mal angesprochen. Was ich halt sehr spannend finde, sind noch NIO und ich hoffe, ich spreche jetzt auch richtig aus, Xiaopeng.
Xiaopeng.
Es hört sich erstmal
sehr schöner Name, oder?
Ja, es hört sich ganz, ganz skurril an, aber ich finde beide Hersteller sind wirklich, wirklich spannend. Aber gerade mit NIO haben wir ja noch so eine ganz, ganz nette Vergangenheit. Wir sind ja tatsächlich schon den NIO ES8, ich hoffe, ja nicht den ES6, den ES8 sind wir gefahren. Und ich finde es einfach spannend zu sehen, weil bei NIO muss man auch wissen, dass das Design aus München tatsächlich kommt. Also insofern, die Entwicklung findet nicht vollständig in China statt. Es gibt auch Elemente bzw. Bauteile, die in den Fahrzeugen sind, die eben auch aus Deutschland kommen bzw. von deutschen Herstellern. Aber ich finde das halt so spannend, dass sich das wirklich so vermischt und dass die Qualität des Elektroautos von NIO, was wir gefahren sind, nicht zu unterscheiden war von einem Fahrzeug aus Deutschland. So, und das zeigt mir schon, dass China nicht nur rein preislich, sondern auch qualitätstechnisch durchaus, wenn sie denn wollen, was zum Beispiel bei NIO der Fall ist, durchaus mit deutschen Fahrzeugen an vielen Stellen mithalten können.
Ja, beim NIO ES8, da waren wir an den Alpen unterwegs gemeinsam und ich weiß immer noch, wir hatten sehr, sehr viel Freude, weil das war natürlich nur ein Fahrzeug, was aus China importiert worden ist nach Deutschland und ja, es gab kein deutsches Betriebssystem, das heißt, wir mussten uns immer durch das chinesische Betriebssystem kämpfen, das war an der einen oder anderen Stelle sehr lustig, erinnere ich mich noch dran, aber ja, was auch mir auch in dem Dreh hängen geblieben ist, dass wir beide ja davor standen, haben so gesagt, so, ja, chinesisches Auto, ne, wird eher so ein bisschen locker zusammengebaut sein. Wahrscheinlich fällt die Hälfte noch auseinander gefühlt. Aber dann saß man da drin und hat sich so gedacht, so, ja, eigentlich würde ich es mir auch kaufen, weil es ist eigentlich eine gute Qualität. Der ist vom Innenraum total schön gemacht, der ES8. Fährt sich auch super, lässt sich eigentlich trotz so einer halb deutschen Zulassung irgendwie ganz gut laden, auch in Deutschland schon. Also wenn NIO dann tatsächlich irgendwann mal nach Europa kommt, könnten sie durchaus interessant werden für den einen oder anderen Käufer, denke ich. Und auch BMW, Mercedes oder auch Audi mal da ein bisschen Konkurrenz machen. Was NIO, glaube ich, so besonders macht, NIO geht diese Idee, die nicht ganz neu ist, ja mit den Austauschakkus. Das ist ja noch etwas, wo sie so ein bisschen... Das hat ja schon mal jemand anders ausprobiert. Das war ja so Renault, Samsung, die wollten das auch schon mal so ein bisschen machen. Das ging ja mehr als in die Hose, weil das, die Idee gibt es bei dem Konzern nicht mehr. Und NIO ist jetzt wieder um die Ecke gekommen als Startup und hat gesagt, doch, wir probieren das jetzt einfach nochmal. Und das finde ich auch spannend, weil das nochmal einen anderen Bereich durchdenkt, wie man Akkus laden kann. Weil man, wenn man sie einfach austauschen kann, dauert der Tankvorgang auch ungefähr 10 Minuten.
Genau, also das ist wirklich spannend und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, oh Gott, war es der 2-millionste oder 2, ja, es war bestimmt der 2-millionste, nicht der 2-milliardste, das war wahrscheinlich der 2-millionste Akku, der letztens getauscht wurde, kann ich mich noch erinnern, da haben wir sogar in unserer kleinen News-Folge ein bisschen drüber berichtet, aber was da so schwierig ist, ich würde mir zum Teil auch wünschen, dass das tatsächlich standardisiert wird, dass jeder Hersteller tatsächlich im Grunde mehr oder weniger den gleichen Akkuaufbau oder die gleiche Akkuform halt in gewisser Weise hat, damit eben das durchgesetzt werden kann, aber man hat halt genau dieses Problem in jedem Fahrzeug, immer mein typisches Beispiel, im E-Golf, da ist ein Akku drin, den könntest du nicht einfach austauschen. Das würde nicht funktionieren.
Definitiv nicht.
So, aber in einem, sagen wir mal, auch schon ID.3, ist jetzt wieder Volkswagen, aber da denke ich gerade an die schöne MEB-Plattform, die so richtig schön schokoladenartig ist, da könntest du das vielleicht, wenn du willst. Und bei NIO ist es ähnlich aufgebaut, aber das ist genau dieses Thema. Jeder Hersteller hat so sein eigenes Konzept und dadurch ist das halt echt schwer durchzusetzen. NIO ist halt in China, hat scheinbar da eine Größe erreicht, wo das langsam ganz gut funktioniert. Sie haben die Wechselstation ja meines Erachtens auch an Autobahnen oder Schnellstraßen halt aufgestellt und weniger im Innenstadtbereich, also eher so für die Langstrecke gedacht, wenn ich es jetzt richtig immer gelesen habe. Ich glaube, da funktioniert das gerade so. Ob sich das jetzt rechnet, ist auch wieder so eine andere Frage. Aber ich finde dieses Konzept trotzdem spannend und würde es auch schön finden, wenn es in diese Richtung geht, weil das natürlich auch umweltschonend da ist, weil du Akkus immer wieder verwenden kannst. Also denke ich mal, dass umweltschonend ist. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, aber ich könnte mir das tatsächlich vorstellen. Aber ja, ich weiß nicht, bei NIO aber auch wieder so spannend finde und das wusste ich tatsächlich nicht, aber das habe ich bei der Recherche rausgefunden. Das fand ich echt spannend. Ich weiß nicht, ob ihr den Konzern, kann man schon fast sagen, Tencent kennt. Der ist gar nicht so bekannt, der ist viel im Hintergrund aktiv, hat aber ungemein viele Beteiligungen, auch an Unternehmen, wo man es jetzt gar nicht denkt. Also es gibt Beteiligungen an vor allem an Spieleentwicklern, also Epic Games, Activision, aber auch an Spotify, Snapchat und Tesla. So, also Tencent ist irgendwie, da gibt es ganz spannende Beiträge auch im Internet drüber, so eine Art Spinne im Hintergrund, die irgendwie gefühlt alles lenkt. Und selbst bei NIO haben sie auch investiert in der Startphase. Und sogar Lenovo war mit da drin. Also finde ich auch spannend, wer da alles denkt. Ja, okay, NIO ist tatsächlich ein Projekt, was sehr erfolgsversprechend ist. Aber NIO ist einer, also ich habe das bei den anderen Herstellern, die wir jetzt hier so haben, nicht mitbekommen. Aber NIO ist, glaube ich, der einzige Hersteller, der wirklich kurz vor der Insolvenz stand. Also ich weiß nicht, ob du da noch was anderes gelesen hattest. Aber ich glaube, er ist der einzige von denen, die wir jetzt hier so angucken, oder?
Ja, müsste auf jeden Fall sein, weil SAIC wird das Problem definitiv nicht haben. Da als Staatsunternehmen, Geely hat ja auch einen sehr erfolgreichen und reichen Geschäftsmann im Hintergrund stehen. Bei Xiaopeng weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht so genau, wer dahinter steht. Aber ja, NIO war tatsächlich schwierig. Das ist ja auch immer so das Problem, das trifft, glaube ich, alle elektrischen Startups. Es ist, glaube ich, als Startup einfach am Automobil zu starten, wenn man Elektromobilität lebt, also nur noch elektrische Fahrzeuge baut, als zum Beispiel ein Verbrenner. Ein Verbrenner ist ja deutlich teurer in der Entwicklung und da haben die großen Autokonzerne nun mal über die Jahre einen extrem großen Wissensschatz und Entwicklungsschatz aufgebaut. Dafür ist es einfacher, aber man sieht es ja zum Beispiel auch an Sono Motors, die ja aus München, hier aus Deutschland kommen, wie viel Geld einfach so eine Fahrzeugentwicklung verschlingt. Und da ist es natürlich immer ganz entscheidend, wie kommen die ersten Produkte an, was verkauft man, wo steht man. Und ich glaube, da hatte NIO tatsächlich auch ganz schön zu kämpfen dran, genug liquide Mittel einzuwerben, um immer wieder am Leben zu bleiben und weiterzukommen. Ich wollte noch kurz, bevor ich es auch aus dem Kopf vergesse, das mit diesem Akkuwechselstation. Ich finde es eigentlich auch eine ganz coole Idee, weil dein Akku dann einfach länger vielleicht auch im Kreislauf bleibt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, schon, dass man sich auf die verschiedenen jetzt Steckerarten, glaube ich, geeinigt hat, wie man so ein Elektroauto lädt, ist, glaube ich, so das Mindeste, woran sich die Autohersteller messen lassen, dass jeder Kunde wenigstens Typ 2 oder CCS laden kann. Ich glaube, dass es mit diesen Wechselstationen herstellerübergreifend einfach nicht funktionieren wird, weil die verwenden dann irgendwie alle unterschiedliche Plattformen, die sind alle unterschiedlich verbaut. Das ist ja auch das, was die Hersteller ja auch versuchen, immer so was Spezielles, Eigenes zu haben. Und wenn jetzt da, wenn man sich da mal so einen Rasthof vorstellt und dann stehen da so 8 Wechselstationen, so BMW, Mercedes, Volkswagen, das ist natürlich auch unrealistisch. Aber ich finde den Gedanken an sich ganz interessant und warum nicht einfach mal ausprobieren. Aber Timo, du kannst uns mal ein bisschen mehr zu Xiaopeng erzählen, weil das war also dein Rechercheschwerpunkt und das mal ein bisschen mehr näher zu bringen, weil die kenne ich tatsächlich auch noch nicht so wirklich gut.
Ja, also ich habe tatsächlich durch 2 Dinge Xiaopeng kennengelernt. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger tatsächlich her. Auf der einen Seite war es tatsächlich ein Rechtsstreit mit Tesla. Ich weiß gar nicht mehr, wann der war. Ich gucke mal kurz in unsere Notizen. Im März 2019 hat der stattgefunden. Und da ging es nämlich darum, dass intelligentes Eigentum, wie Tesla es nennt, scheinbar gestohlen wurde. Also eben Code vom Autopiloten sozusagen. Dadurch ist Xiaopeng tatsächlich in Europa bzw. in Deutschland und zumindest auch bei mir so aufs Radar gekommen. Und dann, darf man natürlich auch immer nicht vergessen, gibt es natürlich den wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannten Kanal Fully Charged, der aus Großbritannien immer wieder über die neuesten Entwicklungen und Fahrzeuge berichtet und inzwischen ja auch teilweise direkt aus China. Und da haben sie auch mal tatsächlich den Xiaopeng P7 vorgestellt. Und das waren so die 2 Gründe, weshalb Xiaopeng bei mir so ein bisschen mehr aufs Radar gekommen ist einfach. Und ich finde das schon ganz spannend, wenn man sich die Webseite anguckt, kann man hier auch ganz normal aus Deutschland, ich glaube sogar auf Englisch verfügbar, also kann man auch halbwegs vernünftig lesen, also zumindest wenn man kein Mandarin beherrscht. Die haben tatsächlich auch nur 2 Modelle, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, den G3 und halt den P7. Aber es sieht halt alles echt hochwertig aus. Also man hat schon so ein bisschen das Gefühl, ähnlich wie bei NIO, es ist so eine Art Tesla-Konkurrent aus China. Also einfach so wirklich auf hochwertig gemacht, sehr luxuriös und sehr fortschrittlich. Und ich bin da echt gespannt, was passiert. Und was da auch wieder lustig ist, da gibt es auch wieder Verlinkungen, nämlich ehemalige Mitarbeiter von Alibaba beziehungsweise der Gründer von Xiaomi. Die stecken beide hinter Xiaopeng und das ist natürlich auch wieder total absurd, wo Xiaomi jetzt zum Beispiel auch ins Elektroautogeschäft einsteigen will.
Also da gibt es wirklich, es entwickelt sich so ganz viel in der Elektromobilität. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal vor 1 oder 2 Jahren drüber gesprochen gehabt, auch, glaube ich, über YouTube in einem Studio-Video, dass diese Elektromobilität so einen Boom auslöst. Na, jeder kann jetzt so ein bisschen wieder in die Fahrzeugentwicklung einsteigen. Jeder hat so seine eigenen Ideen. Und was ich bei der Recherche noch echt interessant war, war mir gar nicht so bewusst, alles, was so Shanghai und Shanghai-Umgebung ist, scheint so Automobilzentrum zu sein in China, oder? Alleine 3 der Unternehmen sitzen direkt in Shanghai mit ihrem Hauptsitz oder drumherum in den Städten. Das heißt, das ist da, ich glaube, es müsste östlich, sehr weit östlich liegen, so Richtung Shanghai halt. Und das ist auch so, dass es so ein Zentrum gibt. Das ist wie ein bisschen in Amerika früher Detroit. Na, irgendwie alle Hersteller saßen in Detroit oder sitzen noch in Detroit. Und das ist so eine Automobilproduktion. Und ja, das gibt es an China anscheinend auch. Das ist so. Ich hatte das auch mal bei Apple gehört, dass Apple auch nur in einer großen Stadt sozusagen produziert. Und das scheint sich immer sehr zu zentralisieren in China, ne?
Ja, aber das ist ja auch ein Stück weit, ich kenne mich mit der chinesischen Bevölkerung und mit dem ganzen wirtschaftlichen Bereich gar nicht so gut aus, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es irgendwo auch ganz praktisch ist, dass man eben halt die entsprechenden Konkurrenten, die man aber natürlich auch zum Entwickeln, gerade mit den vielen Joint Ventures, gerade auch zum Zusammenentwickeln von neuen Marken, von neuen Fahrzeugen nutzen kann. Da ist es natürlich praktisch, wenn du in der Nähe gleich eben deinen richtigen Ansprechpartner hast und nicht erst durch, in dem Fall bei China, was weiß ich, wie viele Millionen Kilometer erstmal zurücklegen musst, wenn du dann tatsächlich vor Ort sein musst. Ansonsten gehen natürlich auch Sachen wie Videotelefonie. Aber im Grunde kann ich das schon ein Stück weit verstehen. Das hat halt schon praktische Vorteile, muss man einfach mal sagen. Aber bei Xiaopeng noch eine kleine Sache, das fand ich nämlich auch ganz spannend. Alle, also von SAIC gibt es Fahrzeuge in Europa tatsächlich mit den MG-Fahrzeugen. Geely ja sowieso mit Volvo, Polestar oder auch der London EV Company. Aber selbst Xiaopeng ist mit dem G3 tatsächlich in Europa aktiv, also mit einem Fahrzeug. Ich glaube nur in Norwegen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, also jetzt nicht europaweit, aber trotzdem auch in Europa aktiv. Und du hattest gesagt, falls NIO mal in Europa startet, und soweit ich das mitbekommen habe, gab es vor nicht allzu langer Zeit eine Pressemitteilung, wo sie tatsächlich angekündigt haben, in der zweiten Jahreshälfte von 2021, also dieses Jahr, tatsächlich in Europa zu starten. Wie und wann das genau passiert, stand, glaube ich, da nicht drin, aber insofern, was ich damit nur sagen will, alle Marken bzw. Hersteller sind schon in gewisser Weise in Europa aktiv oder werden es wahrscheinlich demnächst werden.
Ich glaube, der Markt ist da auch sehr in Bewegung und deswegen bin ich auch immer so der Meinung, die deutschen Autobauer haben so einen Druck, auch Elektroautos bauen zu müssen und auch gute Elektroautos bauen zu müssen, weil das, was aus China kommt, ist in der Regel meistens günstiger. Es gibt auch qualitativ immer noch Unterschiede zwischen den einzelnen chinesischen Unternehmen. Da gibt es von ganz schlecht, aber auch bis zu relativ gut, was NIO angeht. Da wird man natürlich auch nochmal sehen, wie die deutschen Modelle ab, weil wenn ein Auto mal für den deutschen Markt vorgestellt ist, dann gibt es meistens ja nochmal, oder für den europäischen Markt vorgestellt ist, gibt es ja meistens auch nochmal spezielles Fahrwerk-Setup, nochmal spezielle Zusammenbauten, die nur in Europa gemacht werden, wenn die Autos zum Beispiel nicht ganz in Gänze nach Europa geliefert werden, sondern vielleicht auch nur in Einzelteilen und dann hier erst zusammengebaut werden. Da gibt es auch einige Beispiele. Und das ist dann auch nochmal interessant zu sehen, wenn die wirklich nicht nur importiert sind als Sonderzulassung, sondern auch tatsächlich hier zugelassen sind und hier regulär verkauft werden. Und ich glaube, dass sich die Landschaft an verschiedenen Elektromarken die nächsten 10 Jahre schon deutlich erweitern wird. Und dass man dann doch mehr Auswahl hat, was passt so mehr zu einem Lifestyle. Das Auto wird immer mehr zu so einem Lifestyle-Produkt. Das war es vielleicht früher auch schon, aber jetzt ist es noch mehr so, es wird so, wie soll man das irgendwie sagen, da fehlen einem so, das wird so smartphonig, ne? Es ist so ein bisschen, unsere Smartphones unterscheiden sich ja eigentlich auch nicht mehr grundsätzlich voneinander. Haben alle ein Touchscreen, sehen meistens viereckig aus. Und sonst sind immer nur so kleine Designsachen von außen. Und ansonsten ist das mehr so, was ist das Lebensgefühl, was der Hersteller bietet. Und ich glaube, da können gerade chinesische Unternehmen auf eine sehr große Zielgruppe zurückgreifen und können das auch in vielen Dingen auch nach Europa tragen.
Ja klar, vor allem wenn sie da tatsächlich in China schon erfolgreich sind und dann tatsächlich einfach so ein bisschen darauf Wert gelegt wird, bei dem Export zu sagen, okay, guck mal, wir sind schon in China erfolgreich. Naja, dann ist vielleicht auch die Hemmschwelle irgendwann ein bisschen geringer für viele, vielleicht jetzt noch Daimler, BMW, Volkswagen, weiß nicht, Seat, Dacia-Fahrer, vielleicht mal auf andere Marken aus in China umzusteigen. Natürlich ist auch immer noch eine Frage, die wollen wir jetzt hier, weil das, glaube ich, ein zu großes Thema wäre, nicht so stark beleuchten, ist noch die Frage des Datenschutzes. Das ist natürlich bei chinesischen Fahrzeugen immer so eine spezielle Sache. Aber da wollen wir jetzt hier aufgrund der Zeit gar nicht so stark drauf eingehen. Aber ich glaube auch, so wie du sagst, dass tatsächlich die chinesischen Elektroautomarken in Europa mehr zum Alltag werden. Die Frage ist tatsächlich, wie viel werden sie zum Alltag werden? Werden sie sich tatsächlich gegen vielleicht Volkswagen oder ähnliche oder Renault durchsetzen können? Ich meine, der Markt verändert sich. Ich glaube, noch nie so stark, wie er es jetzt aktuell tut, aufgrund des ganzen Booms rund um die Elektroautos. Insofern, es ist, glaube ich, nicht auszuschließen, dass chinesische Elektroautomarken oder vielleicht die Originalmarken, also wirklich sowas wie Geely oder SAIC, also dass wirklich Fahrzeuge mit der Originalmarke tatsächlich immer beliebter werden und tatsächlich irgendwann zum Stadtbild gehören. Das würde mich nicht wundern.
Ja, da habe ich gleich ein Beispiel, um noch kurz zum Datenschutz zu kommen. Wir sehen es ja auch zum Beispiel bei Polestar. Bei Polestar, die arbeiten zum Beispiel ja mit Google zusammen und wir würden das Auto halt nicht kaufen wollen, einfach weil ein Android-System dahinter läuft. Das wird Volvo jetzt auch übernehmen. Das heißt, wir werden sicherlich nochmal eine eigene Podcast-Folge mal aufnehmen müssen, wo wir über diesen Datenschutz sprechen, weil auch das schwierig ist. Aber ich stimme dir zu, ich glaube, das Thema ist ein bisschen groß, da können wir, glaube ich, noch eine Stunde drüber quatschen. Zu dem zweiten Thema, wie sich das Markenbild auch in Deutschland verändert. Ich glaube, das ist ganz gut ein Beispiel Hyundai. Ich weiß noch, was Hyundai für Autos vor langer, langer Zeit gebaut hat. Da haben alle Leute so gesagt, ja, Hyundai, irgendwie, die kommen aus, ich glaube, aus Südkorea. Und das war dann so, ja, wer kauft denn Hyundai? Ja, wenn du irgendwie vor 15 Jahren gefragt hast, vor 20 Jahren, wer kauft denn Hyundai? Und heute sind sie tatsächlich, hatten wir in unserer letzten Folge mit besprochen, Volkswagen schon sehr ebenbürtig, was in der E-Mobilität angeht. Sie waren auch schon viel früher mit den anderen Modellen dran. Das heißt, man darf das immer nicht unterschätzen, auch als Konzern. Na, Nokia hat auch gesagt, es gibt nur Nokia-Smartphones und wir sehen ja, wo Nokia heute steht. Also ich glaube, da darf sich auch kein Konzern zu sicher sein, dass man zu etabliert ist, weil man hatte, glaube ich, genug Beispiele in der Vergangenheit, dass es auch mal ganz schnell anders werden kann. Ich denke, wir haben jetzt über eine ganze Menge gequatscht und wir sollten vielleicht mal so ein kleines Fazit ziehen, oder Timo?
Ja, wobei ich finde, dass wir tatsächlich die letzten Minuten schon so eine Art gewisses Fazit so ein bisschen gezogen haben. Weil ich glaube tatsächlich, dass im Grunde das Fazit ist, es gibt halt super viele Marken oder eben auch direkt Unternehmen aus China im Elektroautobereich, die wir teilweise hier gar nicht oder nur ganz wenig auf dem Schirm haben und die Stück für Stück immer mehr an Bedeutung in auch halt in europäischen Regionen gewinnen. Ich glaube, der eine Hersteller mehr als der andere, also sowas wie Geely hat es hier halt einfach einfacher, tatsächlich Marktanteile zu gewinnen, weil sie eben sagen, okay, wir kaufen in Anführungsstrichen einfach nur, ist ja jetzt auch nicht einfach nur, aber einfach nur Marken ein, die schon etabliert sind. Dann gibt es andere Hersteller, die sind ein bisschen kleiner, die extra gegründet werden, so wie NIO oder XPeng. Und die sagen dann halt, naja, okay, wir wollen unsere eigenen Fahrzeuge so ähnlich wie Tesla jetzt auf den Markt bringen. Es ist halt, glaube ich, einfach sehr spannend. Also mein Fazit so ein bisschen für die Folge ist einfach, wir sollten die chinesischen Marken nicht unterschätzen, wir sollten den Markt nicht unterschätzen. Und ich glaube, da wird sich einfach in Zukunft sehr, sehr viel tun und auch hier in Europa immer präsenter vor Ort sein. Also das ist so ein bisschen so mein Fazit und ich finde es spannend und wir sollten es auf jeden Fall im Fokus behalten. Und vielleicht reden wir in späteren Podcast-Folgen nochmal über andere Marken oder über die Entwicklung der Marken, die wir jetzt auch besprochen haben.
Da gibst du mir auf jeden Fall eine gute Vorlage, weil das hatte ich auch gerade schon gedacht, wo du dein Fazit gezogen hast. Wir haben uns jetzt ja nur 4 Beispiele rausgesucht. Es gibt ja noch BYD, also Build Your Dreams, die sind noch sehr, sehr groß in China. Es gibt noch die Beijing Automotive Group, also Bike, nicht Cycle, sondern Bike. Da gibt es auch noch sicherlich noch viele andere Sachen. Also der Markt durch dieses Verkaufsvolumen, was einfach auf dem chinesischen Markt vorherrscht, mit über 20 Millionen Fahrzeuge, die neu zugelassen werden. Es gibt sogar Analysten, die sagen noch voraus, dass der Markt noch deutlich mehr Neuzulassung generieren kann. Also wir haben mal so eine Zahl gelesen, das höchste war 35 Millionen neue Fahrzeuge. Das heißt, der chinesische Markt ist noch lange nicht weiter, also noch lange nicht so entwickelt wie der europäische Markt, der sehr gesättigt ist an Automobilen. Und dadurch haben natürlich gerade diese vielen Unternehmen auch die Chance, sich neu zu gründen, Aufmerksamkeit zu bekommen und wenn sie denn groß genug werden, dann auch nach Deutschland oder nach Europa zu kommen. Und genau das ist es ja, was ich auch für mich so als Fazit ziehe, ist, dass es weiterhin spannend bleibt und uns, glaube ich, auch nicht langweilig wird, über Elektromobilität zu reden, weil es kommen immer neue Ideen, neue Unternehmen. Wir werden ja sicherlich auch mit elektrisch durch die Welt jetzt nicht nur Elektroautos aus dem Reich der Mitte beleuchten, sondern Timo, das haben wir uns ja schon fest vorgenommen, die nächsten Folgen, mal gucken, was dann noch bis dahin kommt. Wir werden ja auch nochmal über amerikanische Marken reden. Das sollten wir auf jeden Fall. Gibt da ja auch eine ganz besondere, aber es gibt auch tolle viele andere. Wir werden auch nochmal über europäische Marken reden. Auch da gibt es eine ganze Menge. Und ich glaube, wenn wir dann so 2-3 Podcast-Folgen später sind, ich glaube, dann haben wir so ein ganzes Universum an Elektroautomarken. Und ja, das hat die Vergangenheit auch gezeigt. Viele werden sicherlich verschmelzen, miteinander mal aufgekauft werden, in andere Konzerne kommen, mal untergehen. Aber wenn dann nur 2 oder 3 zum Schluss übrig bleiben, hat, glaube ich, die Autowelt, glaube ich, eine ganze Menge Vielfalt wieder gewonnen, weil die traditionellen Hersteller haben die letzten Jahre doch sehr viel dominiert und es ist doch schön zu sehen, dass es weitergeht und dass was Neues kommt.
Ach, das ist ein richtig schönes Schlusswort. Also insofern würde ich da gar nicht mehr viel zu sagen. Ich würde im Grunde sagen, ich fand es war eine wirklich spannende Folge, mal tatsächlich in einem bisschen anderem Aufbau, wie Falk am Anfang schon angekündigt hat. Ansonsten, ich würde echt wieder zu unserem Standardspruch am Schluss kommen. Wenn ihr Feedback, Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion@top-zone.de. Und ansonsten, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bleibt gesund.